So, danke schön für diese Einladung, Einleitung und die ganze Boden, den ihr so vorbereitet habt für meine Predigt. Und jetzt verlassen wir die Realität und fangen an, ins Übernatürliche abzuheben. Ich will anfangen mit einem Zitat von Andrew Womack. Wenn dein Leben nicht übernatürlich ist, dann ist es oberflächlich. Auf Englisch klingt das natürlich noch ein bisschen besser, weil das Wort supernatural und superficial so ähnlich klingt. Aber die Aussage ist uns, glaube ich, klar. Ja. Unser Leben als Christen, wenn es nur sich im Natürlichen abspielt, dann fragt man sich, wofür der Glaube eigentlich gut ist. Unser ganzer Glaube basiert darauf, dass das übernatürliche Reich Gottes eine Realität ist und nicht ein Hirngespinst, sondern dass es wirklich dieses Reich Gottes gibt und dass man gleichzeitig hier auf der Erde und im Reich Gottes leben kann. Hier auf der Erde das natürliche Leben und den übernatürlichen Anteil aus dem Reich Gottes. Und so hat Gott das Ganze sich vorgestellt, so hat er es gemacht, so hat er es geschaffen. Und die ganze Bibel dreht sich darum, dass das Übernatürliche eindringt, Einfluss hat auf unsere physische Realität. Die ganze Botschaft von Jesus war genau das. Wenn er in der Bergpredigt davon geredet hat, dass wir anders handeln können, als es ein natürlicher Mensch hat, weil wir auf eine andere Ressource zugreifen können, nämlich auf sein Wesen. Ja, das ist ja das Tolle daran. Statt Böses zu vergelten, können wir vergeben. Statt Feinde zu hassen, können wir sie lieben. Feindesliebe, ey, das ist eine Hausnummer. Ja? Welcher natürliche Mensch macht das von sich aus, dass er seine Feinde liebt und ihnen Gutes tut? Ja, also selbst wir, die wir schon länger im Glauben unterwegs sind, wir haben da so unsere Probleme damit. Wir sollen keine Schätze auf Erden ansammeln, sondern Schätze im Himmel. Ja, also eine Dimension, ja, da ist, ihr seht, diese Dimension, zu der wir hinausgerufen sind, findet nicht im Natürlichen statt und hat auch im Natürlichen nicht ihre Quelle. Wir kennen Geschichten, viele Geschichten aus der Bibel, im Kindergottesdienst hört man die, aber auch wir Erwachsenen reden immer wieder darüber, von Helden, die Glaubenshelden, die Dinge vollbracht haben, die auf natürliche Art und Weise nicht möglich gewesen wären. Und wir lieben diese Geschichten, ich zumindest. Ja. Ich liebe Heldenstories, ja, wo du eigentlich keine Chance hast und nachher siegst. Also Beispiel David und Goliath, ja, wunderbare Story. Ne. Früher sagte man mal, der SC Freiburg ist der David in der Bundesliga. Ja. Wobei das war nicht so übernatürlich. Aber, ja. Oder der Gideon, ja, der hat mit 300 Mann ein Heer von 120.000 Mann besiegt. Absolut natürlich unmöglich. Oder Daniel in der Löwengrube, ja, oder im Feuer, oder Johannes haben sie in Öl gekocht, ja, und er hat es überlebt. Also ihr seht lauter Storys, ja, die auf natürliche Art und Weise nicht zu erklären sind. Wir sind dazu berufen, auch so zu leben. Wir sind auch dazu berufen, solche Wunder zu vollbringen. Wozu ist sonst der Glauben gut? Ja? Wo ist sonst der Unterschied? Sonst brauchen wir das nicht. Wenn wir nicht diese Dimension anstreben, uns danach ausstrecken und darin leben wollen, dann brauchen wir den Glauben nicht. Und ich habe mit Christa vorher natürlich wie immer über meine Predigt geredet und so. Und wir haben dann gesagt, ja, gibt es denn eigentlich auch Menschen, die das nicht wollen? Und dann fiel uns sofort das Gleichnis von den Talenten ein, wo der eine, der mit dem einen Talent gesagt hat, nee, ich lasse die Finger davon, ich lasse die Finger von dem Übernatürlichen. Diese Multiplikation, die die anderen beiden Knechte empfangen haben, die haben sich rausgewagt. Die haben gesagt, okay, wenn der Herr mir das anvertraut, ich gehe ein Risiko ein. Diese Verdopplung innerhalb einer kurzen Zeit ist jetzt kein natürlicher Vorgang, sondern da war was Übernatürliches im Spiel. Der hat ja nicht durch Mehrarbeit, durch Überstunden, haben die beiden nicht ihre anvertrauten Talente verdoppelt, sondern da war etwas anderes im Spiel. Sie haben vielleicht von Gott kreative, geniale Ideen gehabt oder es ist auf sonstige Art und Weise multipliziert worden. Also, wir können offenbar unsere menschlichen Begrenzungen verlassen, wie wir an diesen Beispielen sehen, von den Glaubenshelden. Ja? Und jeder muss sich fragen, will ich das? Das ist mal der erste Schritt. Will ich das? Oder bin ich ganz zufrieden, wenn das alles so berechenbar, natürlich läuft und es geht mir ja gut und ich brauche das nicht? Du brauchst es vielleicht nicht, aber wenn wir einen Dienst machen wollen, der über unsere natürlichen Fähigkeiten hinausgeht, dann brauchen wir das sehr wohl. Aber das muss sich wirklich jeder fragen. Will ich diesen Schritt machen, der auch ein gewisses Risiko bedeutet? Weil das ist ein Terrain, da kennst du dich nicht aus. Da kannst du auch nicht unbedingt berechnen, was als nächstes passiert. Aber wenn wir Ja dazu sagen, dann gibt es eine Lösung. Und diese Lösung oder das Geheimnis ist eigentlich ganz einfach, das ist die Verschmelzung mit Gott. Also wir können menschliche Grenzen nur durch die Verschmelzung mit Gott überschreiten. Kein Mensch auf der Welt kann das anders machen, außer dass er zu diesem lebendigen Gott eine Beziehung aufbaut. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der diese natürlichen Begrenzungen überwinden kann, ohne eine Beziehung zu Gott. Wie sieht das praktisch aus? Wir schauen uns das an zwei biblischen Beispielen an. Das erste Beispiel ist ein Mann namens Bezalel. Ich habe mal mir vorgestellt, wie das ist, wenn ich diesen Namen aussprechen muss mit 2,3 Promille. Bezalel. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Bezalel ist derjenige, der die Stiftshütte gebaut hat. Der war also ein Handwerker und er wurde explizit von Gott benannt, dass Mose also diesem Mann Bezalel den Auftrag geben sollte, die Stiftshütte zu bauen. Wir lesen das mal in 2. Mose, Kapitel 31, Verse 1 bis 3. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, den Sohn Hurs vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit. So, der Bezalel war wahrscheinlich ein sehr guter Handwerker, bevor er diesen Auftrag bekam. Ja, aber hier steht, dass er befähigt wurde von Gott, ja, mit Erkenntnis erstmal. Der wusste, was er da tat, wofür das Ganze gut sein sollte. Ne? Verstand und Geschicklichkeit. Gott hat ihm also noch zusätzlich zu seinem handwerklichen Talent eine übernatürliche Geschicklichkeit gegeben. Die hätte ich auch gerne mal gehabt als Handwerker. Ich war 35 Jahre lang auf dem Bau unterwegs und ich weiß, es ist schwierig, ein perfektes Werk abzuliefern. Wer sonst hier Handwerker ist, der weiß, du schaffst es, sagen wir mal, mit einigermaßen vertretbarem Aufwand, ein Werk abzuliefern, das vielleicht 95% Qualität hat. Für die nächsten 3% brauchst du nochmal dieselbe Arbeit, ja, die du für die 95% gebraucht hast. Und um auf 100% zu kommen, da kommst du niemals hin. Es gibt immer einen kleinen Mangel daran. Aber der Anspruch von Gott für seine Stiftshütte war 100%. Und das ist das, wozu Gott diesen Bezalel befähigt hat. Der hat wirklich die Stiftshütte so perfekt gebaut, dass als sie fertig war, Gott sie akzeptiert hat. Wir lesen das in 2. Mose 40, wie die Herrlichkeit Gottes Einzug hält in diese Stiftshütte. Und das ist sozusagen der Stempel von Gott. Das ist perfekt, das ist gut, das ist meiner würdig, ich kann das annehmen. Aber das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, der Name Bezalel bedeutet unter dem Schatten Gottes. An anderer Stelle heißt es, er wurde von Gott überschattet. Er wurde von Gott überschattet, um dieses Werk zu vollbringen. Und als dieser Geist Gottes ihn überschattete, wurden die menschlichen Begrenzungen von Bezalel unbedeutend. So, und da ist das ein machtvolles Bild für uns. Mein zweites Beispiel ist Maria, die Mutter von Jesus. Wir lesen in Lukas 1, Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, in manchen Übersetzungen steht, wird dich überschatten. Und die Kraft des Höchsten, ja, nee, Moment, da geht's ja weiter. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also Maria empfing etwas vom Heiligen Geist, was letztlich den Messias hervorbrachte. Sie brachte etwas hervor, was weit größer als sie selber war. Was für ein Bild, ja? Maria wurde von dem Geist überschattet, sodass sie Gott hervorbrachte. Lasst das mal euch auf der Zunge zergehen. Ja. Ihr Geist hat etwas empfangen und sie hat Göttliches oder Gott hervorgebracht. Bezalel hat auch durch den Geist etwas empfangen und hat etwas Göttliches hervorgebracht. Jeweils in beiden Fällen geht es weit über das hinaus, was ein natürlicher Mensch aus sich selber heraus hervorbringen kann. Bei diesen beiden entdecken wir ein Prinzip. Gott hat durch seinen Geist in uns einen Boden bereitet, auf dem das Übernatürliche gedeihen kann. Wir haben diesen Geist in uns. Der braucht uns nicht zu überschatten. Ja, also wir brauchen nicht darauf zu warten, jetzt oder dafür zu beten, Gott überschatte mich oder sowas, sondern wir haben diesen Geist in uns. So, aber da das so ist, sind wir bereits ein guter Boden, auf den ein Same Gottes fallen kann. Und dann kann daraus etwas Übernatürliches werden. Das Übernatürliche, was dabei entstehen kann, kann ein Dienst sein, ein Buch, ein Musikstück, ein Songtext oder einfach eine kreative Problemlösung, die irgendein Problem löst, an dem schon lange rumgeknabbert wurde und die auf natürliche Art und Weise nicht, die man nicht gefunden hat. Und dieses Potenzial steckt in jedem von uns drin, wenn wir uns befruchten lassen. Warum das oft nicht passiert, liegt an unserem Denken. Solche Einwände wie, wer bin ich schon? Ich bin noch nicht würdig. Ich habe keine Fähigkeiten in dem Bereich. Bin zu alt. Was haben wir noch? Ich habe das noch nie gemacht. Ja. Oder andere sind bestimmt viel schlauer als ich. Ja. So, und das sind diese Sachen, die uns daran hindern, dieses Risiko einzugehen, etwas zu tun, was wir noch nie gemacht haben. Stellt euch mal vor, Maria hätte gesagt, ach, das war bestimmt nur eine Einbildung mit dem Geist. Das war vielleicht ein Traum oder so. Und ich glaube nicht, dass er mich gemeint hat. Da gibt es ja andere, sind viel heiliger als ich. Auf so einem Boden kann Gott nichts wachsen lassen. Also müssen wir erstmal dazu Ja sagen, dass wir durch den Geist in uns befähigt sind. Und das gilt für jeden Einzelnen von euch. Jeder von euch ist befähigt, der den Geist Gottes in sich hat. Und ich glaube, hier ist keiner, der ihn nicht in sich hat. In die Richtung geht's. Also frage ich dich jetzt, kannst du guter Boden sein? Kannst du ein Boden sein, auf dem Gott etwas gedeihen lassen kann? Oder würdest du sagen, wenn er anklopft und dir etwas aufträgt, was dich erstmal überwältigt, weil du sagst, natürlich nicht möglich, lässt du es dann gleich fallen und sagst, gut, das ist einfach too much für mich. Oder sagst du, okay, Gott, mit deiner Hilfe, ich lasse mich mal drauf ein. Und da will ich euch heute hinlocken, dass ihr sagt, okay, das ist zwar ein dickes Brett, was ich da bohren soll, aber du hast den Bohrer. Ja. Gott braucht Menschen, die sich zur Verfügung stellen. Der sucht die regelrecht. Es gibt viel zu wenige davon. Ja. Gläubige, wiedergeborene Christen, die bereit sind, ihre Begrenzungen, ihre menschlichen Begrenzungen zu verlassen, die willens sind, wirklich abzuheben und sich aufs Wasser zu gehen. Ja? Und sich benutzen lassen, damit sein Reich hier auf der Erde erlebbar wird. So, jetzt mal hier eine kleine Klammer. Dieses Wort ist genau die Vision von Life School. Ich habe sie hier mal, damit ihr es lest, und wir sollten viel öfter darüber reden, was unsere Vision ist. Bei uns soll in allen unseren Veranstaltungen das Königreich Gottes erlebbar sein. In Life School kann man lernen, wie das Königreich Gottes funktioniert und wie man darin lebt. Wir wollen reife Christen hervorbringen, die in der Lage sind, dort, wo Gott sie hingestellt hat, ebenfalls das Königreich Gottes erlebbar zu machen. Das ist unsere Vision. Und daran kann jeder von euch gerne mitwirken. Aber da komme ich nachher nochmal dazu. Bevor Life School entstand, haben Christa und ich etwas empfangen. Ich erzähle euch ganz kurz die Story. Wir waren im zweiten Bibelschuljahr bei Andrew Womack in Colorado auf der Bibelschule. Und da war ein Missionar aus Deutschland, ein Amerikaner, der in Berlin ein Missionswerk leitet. Und der hat von Deutschland erzählt und was er da so macht und so weiter. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Aber in dem Moment, wo er von seinem Dienst für Deutschland geredet hat, haben Christa und ich etwas empfangen. Wir haben einen Auftrag empfangen. In Worte gefasst so, wir gehen nach Deutschland zurück und das, was wir da gelernt haben in Colorado, nehmen wir mit nach Deutschland und versuchen es hier zu platzieren, zu verbreiten. Und das war, in dem Moment haben wir diesen Auftrag empfangen. Wir wussten überhaupt nicht so richtig, wie das aussehen sollte und wie man das umsetzen kann. Aber das, was uns am nächsten lag, war, das zu tun, was wir in Colorado erlebt haben. Dieses Instrument einer Bibelschule, das einfach diesen wunderbaren Effekt hat, dass du lauter Multiplikatoren ausbildest, die dann hinausgehen und die Message verbreiten. Und wir haben mittlerweile, ich sag mal so, an die 400 Studenten ausgebildet, die das in sich tragen. Das ist Multiplikation, damit kannst du richtig was bewegen. Und Andrew Womack hat natürlich eine ganz andere Anzahl von Studenten bisher hervorgebracht. Das geht in die Zehntausende. Aber der bewegt was. Ja? Und wir bewegen auch was. Und wir sind erst am Anfang, Leute. Wenn ihr meint, weil es heute hier ein bisschen leerer ist, dass wir auf dem absteigenden Ast sind, ey, lasst euch nicht von dem täuschen, was vor Augen ist. Ja? Wir sind erst am Anfang. Ja? So, aber jetzt mal zurück zu Christa und mir. Wir hatten dann also das Vorhaben, als wir aus den USA nach Hause geflogen sind, nach dem zweiten Jahr, wir hatten das Vorhaben, eine Bibelschule zu gründen. Wie viele von euch haben schon mal eine Bibelschule gegründet? Wir hatten keine Ahnung, wie das geht. Wir haben halt ein bisschen was gesehen, wie es funktioniert und so. Aber wie man anfängt, keine Ahnung. Aber wir haben gesagt, okay, wir nehmen diese Vision ernst und wir haben uns entschieden, das nicht als Gemeinde oder als irgendein anderer Dienst zu machen, sondern als Bibelschule zu machen. Und gut, dann haben sich einige Dinge gefügt und wir haben einen Verein gegründet, wir hatten ein Konzept und wir hatten dann auch irgendwann Räume. Und dann fiel uns auf in unserer großen Weisheit, dass wir jetzt Lehrvideos bräuchten. Da haben wir gedacht, ja, wo kriegen wir die denn her? Wen könnten wir dafür engagieren? Natürlich können wir nicht die Lehrvideos von Andrew Womack nehmen, weil wir kein Andrew Womack-Ableger sind, sondern eine unabhängige Bibelschule. Oder wen könnte man denn sonst? Kennt ihr einen, der bei uns jetzt die Bibel lehren könnte? Und dann haben wir halt darüber gebetet. Und dann hat Gott wirklich ganz eindeutig zu uns gesprochen und hat gesagt, ihr könnt das, ihr macht das. So, haben wir uns fähig gefühlt? Nee, sicher nicht. Wir haben gedacht, da gibt es bestimmt bessere. Da gibt es bestimmt Leute, die mehr Ahnung haben von der Bibel. Ich bin nicht aufgewachsen mit der Bibel. Es gibt Leute, die sind seit 30 Jahren im Wort, die kennen die Bibel in- und auswendig. Ja? Wir waren eher Seiteneinsteiger. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und wir haben gemerkt, dass uns der Heilige Geist wirklich Rückenwind gibt. Dass er uns dabei hilft, das zu erstellen. Und viele von den Lehrvideos, die wir damals aufgenommen haben, benutzen wir heute noch. Wir sind kontinuierlich dabei, die zu erneuern und so. Aber das war schon mal nicht schlecht, was wir da hervorgebracht haben. Und das können wir einfach nur sagen, das war nicht unser Verdienst. Das war nicht, weil wir so clever und so toll sind, sondern das war wirklich, weil wir diesen Auftrag hatten und der hat in uns gewirkt. Wir haben ihn auf den guten Boden fallen lassen und dann ist das dabei rausgekommen. Trotz all dieser Momente, wo wir gesagt haben, wir wissen nicht, wie es geht. Wir können es eigentlich gar nicht. Und wir konnten es dann doch. Deswegen ist das, was ihr hier heute seht, zum großen Teil übernatürlich. Ja. Und das, was wir noch an Plänen haben, die übergeordnete Vision, ich sage sie jetzt euch einfach, die habe ich nicht als PowerPoint oder sowas, aber die übergeordnete Vision ist, dass wir das geistliche Klima in Deutschland verändern wollen. Dass die Menschen wieder zurückkehren zur Ehrfurcht vor Gott. Ja? Das ist unser Ziel. Ja, kann ich das mit meinen natürlichen Fähigkeiten? Ja. Kai gegen den Rest der Welt. Erinnern wir uns dran. Maria hat auch nicht das gemacht, was man normalerweise tun muss, um ein Kind zu kriegen. Sie hat diesen Schritt übersprungen. Bezalel war sicher ein guter Handwerker, bevor er vom Geist Gottes überschattet wurde. Und er hat keinen Rückzieher gemacht. Er hat gesagt, nee, Gott, das ist mir zu heiß. Wenn das nachher nicht perfekt ist, dann schickst du Feuer vom Himmel und ich bin weg. Ja? Nee, der hat gesagt, okay, ich mach das. Solche Leute brauchen wir. Denken wir an die Jünger. Das waren fast alles Fischer. Das waren Handwerker oder auch körperlich arbeitende Menschen. Die hatten keine Ausbildung in Rhetorik, in Reden, in Leiterschaft. Hatten die keine Ahnung von, die Jungs. Die wussten, wie man Fische aus dem See kriegt. Ja? Und trotzdem haben sie, nachdem sie vom Heiligen Geist erfüllt waren, vor Tausenden von Leuten geredet, das Evangelium verkündet und eine Gemeinde mit ein paar tausend Leuten geleitet. Ob die, wenn man ihnen das vorher gesagt hätte, 2 Jahre zuvor, dass sie das mal tun sollten, ob die gesagt hätten, ja klar, machen wir. Die hätten gesagt, nee, lass mal sein, ich habe keine Ahnung, wie das geht. So, wenn du keine Ahnung hast, aber der Geist in dir ist, dann bist du guter Boden. Und dann lass dir mal eine Saat geben. Und wenn du meinst, ich bin ja nicht so gebildet und habe nicht so viel Erfahrung und so weiter, dann werfe ich euch jetzt mal diesen Bibelvers vor den Latz. Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die berufen hat, viele, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? Oder die aus vornehmen Familien stammen? Ha? Irgendwelche Adlige hier? Bitte? Königskinder, ja, okay, das stimmt. Königskinder sind adlig. Ja. Ja. Ist jemand unter euch stinkreich? Oder einflussreich? Naja, weiter. Denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Er möchte, dass an uns sichtbar wird, dass er das ist, der das macht. Deswegen sucht er sich nicht die Genies aus, die Überflieger, sondern jemanden wie mich. Jetzt noch eine kleine Randnotiz zum Thema oder über Bezalel. Von Bezalel können wir so viele Dinge lernen, da werde ich auch noch weiter drüber predigen. Das ist echt eine hochinteressante Figur. Es geht ums Überschatten. Das Überschatten kann, wenn es von Gott kommt, ist es eine wunderbare Sache. Aber lass dich nicht von Menschen überschatten. Lass dich nicht von Menschen überschatten. Bezalel war nicht derjenige, der diese Vision empfangen hatte. Die hat Mose von Gott bekommen. Mose hat, dass sein Verdienst war, dass er das detailgetreu aufgenommen hat, dem nichts hinzugefügt oder nichts weggelassen hat und das so dem Bezalel weitergegeben hat. Das war sein Verdienst. Und Bezalel hat gesagt, okay, das ist die Vision von Mose, ich setze sie um. Wenn du etwas richtig Großes aufbauen willst, ja, wenn du eine Nation verändern willst, dann brauchst du ein paar Mitarbeiter. Christel und ich allein schaffen das nicht. Wenn du diese Vision, die ich hier so ein bisschen gestreift habe, wenn du die gut findest, wenn dich die anspricht, wenn der Geist da zu dir spricht, dann kannst du dich eins machen mit dieser Vision und so wie Bezalel dabei helfen, sie umzusetzen, an welcher Stelle auch immer. Wenn dich das anspricht und du das in dir jetzt klingelt, dann musst du hinterher mal mit uns sprechen, an welcher Stelle du das tun kannst und wo Gott genau dich dahin berufen hat. Aber in großen Diensten ist das so. Da sind ganz viele Leute, die dieselbe Vision haben wie der Leiter und die das aktiv und direkt von Gott empfangend vorantreiben. Und zwar werden die nicht von dem Leiter überschattet, sondern von Gott. Wir werden nicht mehr überschattet, bei uns ist das ein bisschen anders. Aber ich benutze jetzt mal diese Worte, weil das klar macht. Der Leiter ist nicht derjenige, der euch diese Vision gibt, sondern ihr empfangt sie direkt von Gott. Ja? Und was auch wichtig ist, ein unsicherer Leiter, der in sich selber unsicher ist, der wird es kaum ertragen, dass neben dir einer etwas tut, was größer ist als das, was du vielleicht tun kannst oder was eine Fähigkeit voraussetzt, die du überhaupt nicht hast. Und das musst du dann ertragen, dass neben dir jemand ist, der das tut. Mose hat es ertragen. Der war kein unsicherer Leiter. Und wir ermutigen euch immer wieder. Wir sagen, wir wünschen uns, dass hier aus unserer Schule Leute hervorgehen, die weit größer sind als wir. Und der Ruhm wird trotzdem auf uns zurückfallen. Und diese Leute werden irgendwann sagen, das ist, weil Kai und Christa das so toll gemacht haben. Was gibt's da zu lachen? Also, es ist übrigens auch oft so, nur als Nebenbemerkung, es ist oft so, dass du zunächst in so einem Dienst von jemand anders mitarbeitest und dir Gott dann eine eigene Vision gibt. Kommt oft vor. Nehmt mal diesen Vers. Wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das eigene geben? Aber wenn ihr mit dem treu seid, kann man das umdrehen, dann kann es durchaus sein, dass er dir das eigene gibt. Das ist einfach eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Ja, kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Wo ist der Unterschied? Warum wirkt der Glaube von vielen Christen so oberflächlich? Während wir in der Bibel doch echt von Power lesen, ja, von wirklich tollen Siegen, ja, von Durchbrüchen, von Überwinden von unmöglichen Situationen, diese Kraft, die da drin ist. Ja, wir ja, das fasziniert uns. Und trotzdem sehen wir so viele Christen, die ein relativ oberflächliches Leben leben. Die Antwort liegt nicht in deiner Begabung. Die Antwort liegt nicht darin, dass du nicht würdig wärst. Ja, die Antwort liegt darin, bist du bereit, dich hinzugeben und ein Risiko einzugehen? Das ist die Frage, die sich jeder fragen muss. Gott sucht nicht die Fähigsten, er sucht die Willigen. Er sucht Menschen, die wie Maria Ja zu dem sagen, was unmöglich erscheint. Menschen, die wie Bezalel bereit sind, mit dem Geist Gottes zu verschmelzen, um Werke hervorzubringen, die ihn verherrlichen letztendlich. Du musst nicht perfekt sein, du musst nur bereit sein. Kein Mensch ist perfekt, aber durch den Geist Gottes und das, was er in dich hineinpflanzt, kannst du etwas hervorbringen, was perfekt ist. Unsere natürlichen Begrenzungen sind nicht das Ende unserer Geschichte, sondern unsere Geschichte fängt erst richtig an, spannend und interessant zu werden und wirklich zu vibrieren, ja, wenn wir uns auf diese Verschmelzung einlassen und sagen, okay Gott, jetzt nehme ich das von dir an und ich glaube, dass es mir gelingen wird und ich werde es tun. Ja, mein Appell. Öffne dich heute neu für solche Dinge. Du hast vielleicht schon hier und da was empfangen. Du hast es vielleicht gering geschätzt oder nicht wirklich akzeptiert. Lasst euch neu inspirieren. Lasst euch dieses Leben einhauchen, ja, was einfach so anders ist als das natürliche Leben. Hier ist mein Leben. Pflanze eine, was über mich hinausgeht. Ich will ein übernatürliches Leben führen. Etwas, was ihm wirklich Ehre gibt. Wir geben ihm nämlich Ehre, wenn wir das anstreben. Ja, geh heute nicht weg, wie du gekommen bist, sondern nimm dir das. Geh in dem Wissen, du bist berufen. Du hast bereits diesen guten Boden in dir und jetzt horche und streck dich aus nach diesem Saatkorn, was er für dich hat, was du vielleicht sogar schon kennst, aber nimm es jetzt ernst. Hey, sonst bleibt ihr im Normalen. Und wir wollen ein Zeugnis für ihn sein. Ein Zeugnis, und das ist immer nur ein Zeugnis, wenn es übernatürlich ist und über das Natürliche hinausgeht. Das ist mein Appell heute an euch. Nur so als Nachsatz, ja. Wir müssen unser Denken erweitern. Wir müssen unser Denken ausweiten. Wir müssen das kleine Denken verlassen. Unsere Begrenzungen lassen wir hinter uns, wenn wir Gottes Vision sehen. Ja? Also für natürlich menschliche Denken scheint es unmöglich und genau deswegen passiert es auch nicht. Ja, wir begrenzen uns durch das, was wir in der Lage sind zu denken. Also wenn du da ein Problem hast, über das Natürliche hinauszudenken, dann empfehle ich dir, lies Biografien von Leuten, die coole Sachen gemacht haben. Lies mal einen Bericht über die Azusa Street, was da passiert ist. Die Leute, das waren auch nur Leute wie du und ich, die haben auch nur mit Wasser gekocht. Und was da alles passiert ist, ja. Lest solche Sachen und dann kriegt ihr mal ein bisschen mehr Beinfreiheit für euer Denken. Erlaubt euch das. Gott rechnet mit dir. Ich muss noch mal kurz zurückkommen zu dem Mann mit dem Talenten. Ja, der hat gesagt, das geht, das klappt nicht, das funktioniert nicht, das ist mir zu heiß. Was war die Konsequenz? Er wurde faul und böse genannt. Wurde hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Das war ein Feigling. Und ich habe hier, genau, Sicherheitsdenken hat im Königreich Gottes keinen Platz. Gott hat uns dazu bestimmt, fruchtbar zu sein. Ganz am Anfang der Bibel sagt er, seid fruchtbar. Und er fordert uns heraus, es auch heute zu sein. Wie viel Frucht bringst du? Ja? Dem Knecht ging es einfach, der hatte ein schlechtes Schicksal. Ja? Also das ist nicht gut für ihn geendet. das willst du nicht sein. So willst du nicht sein. Du willst irgendwann nach Hause gehen und sagen und hören, gut gemacht, du treuer Knecht. Ja? Also Gott rechnet mit dir. Er hat in dich investiert. Er hat in dich etwas hineingelegt, was kostbar ist, immens kostbar und das Potenzial für riesig viel Frucht bringt. Nutzt das aus. Amen.